Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sarah Lesch. Mit 7 Alben und zahlreichen Auszeichnungen ist Sarah eine Bekanntheit in der deutschen LiedermacherInnen-Szene. In ihren Songs behandelt sie politische und gesellschaftliche Themen, zeigt Haltung und beteiligt sich an aktuellen Diskursen. Angefangen hat Sarahs künstlerisches Schaffen mit dem Kauf eines kleinen Gedichtbands. Später wurde sie mit ihrem Protestsong Testament quasi über Nacht bekannt. Das Schreiben ist Sarahs ständiger Begleiter und ihre Art, Erlebnisse zu verarbeiten. Im Backstage-Podcast sprechen wir unter anderem über Poesie als Protestform, über den Umgang mit Hasskommentaren und Gewalt im Netz, über Authentizität, Achtsamkeit und Empathie. Hallo Sarah!
Hey! Hi, na?
lass uns mal mit dem schönen Thema Poesie beginnen, weil dieses Wort sehe ich immer wieder, wenn es um dich geht. Und das scheint etwas zu sein, was dich auch schon lange begleitet, würde ich mal vermuten. Also, dass Poesie und die Kraft von Poesie dieses ganze Thema etwas ist, was du schon lange bei dir hast. Erzähl gerne mal, wie lange schreibst du denn schon Texte?
Ja, also bewusst weiß ich das irgendwie, seit ich natürlich in der Pubertät war und irgendwie die ersten richtig großen Gefühle kamen. Und dann, das so kann ich bewusst sagen, dass ich da, weil ich wirklich auch natürlich das auch dokumentiert in lauter Tagebüchern und so. Hm. Ich glaube, geschrieben habe ich schon vorher vielleicht, weil ich heute weiß, dass Schreiben sehr viel mehr ist als nur das bloße mit der Hand aufs Papier bringen, sondern dass eben da auch schon im Kopf natürlich viel mehr passiert und man schon, ich hatte schon immer so eine musikalische Ader und habe Musik sehr geliebt und habe auch so eine Oma gehabt, die so ganz viel Gedichte auswendig konnte und so, und die konnte auch so Plattdeutsch und cool. Ja, und irgendwie weiß ich noch, aber ich kann wirklich diesen Moment auch noch sagen, wo so die Poesie zu mir gekommen ist. Also ich bin ja als Kind aus dem Osten, relativ jung, mit 5 Jahren dann mit der Familie in den Westen gezogen. Mein Vater war aber schon auseinander mit meiner Mom, wo ich noch im Bauch war. Und ich kannte ihn bloß aus dem Fernsehen, weil er auch Musiker war. Mhm. Und die Familie meiner Mutter, die sind aber alle eher nicht so künstlerisch oder so, betun sich da nicht so und haben andere Jobs. Und ja, und dadurch bin ich gar nicht in so einem Umfeld jetzt aufgewachsen, wo dann zu Hause Instrumente waren oder so, sondern eben anders. Und dann gab es ja damals noch so dieses, es gibt einen Plattenladen in der Innenstadt, wo du hinfährst mit deinem Taschengeld, so, ne, wenn du Mittwoch keine Mittagsschule hast. Und dann hoffst du, dass das neue Album von Metallica da ist. Oder, ne, so. Und dann ist es nicht, oh nee, muss man nächste Woche nochmal hinfahren und so. Und dann,
das war noch so ein Event, gell, wenn neue Musik rauskam. Ich erinnere mich auch immer an die Maxi-CDs, die ich bei der Drogerie Müller gekauft habe.
Ja, und das war da, genau. Später gab es ja dann sogar Müller, da wo dann plötzlich überall Musik war und so, ne, also zu kaufen war. Aber so gefühlt war das damals wirklich so, es gab halt so einen kleinen Indie-Plattenladen oder so, wo man das halt kaufen konnte. Genau, und dann war ich in diesem Laden und wollte eben die neue Metallica-CD haben und die gab es noch nicht. Und dann bin ich aber an so einem Ständer vorbeigegangen, es war ein mini-kleiner Laden und da waren diese gelben Reklamhefte. Und da habe ich mir so ein Reklamheft gegriffen. Und das war ein Gedichtbuch von Erich Fried. Und das habe ich mir gekauft. Und das habe ich heute noch. Das ist total zerfleddert. Das habe ich auch schon ganz oft auf Tour mitgehabt. Und das hat mich total abgeholt, weil Erich Fried hat so eine Art, die Sprache und die Poesie einzusetzen, wenn du gar keinen, sag ich mal, intellektuellen Zugang zu Poesie oder sowas hast, kriegst du bei ihm sehr guten Zugang. Und viele kennen ja auch Poesie von ihm, ohne dass sie es wissen. Weil seine Gedichte zum Beispiel vertont wurden oder also ne, dieses Es ist, was es ist, sagt die Liebe, das kennt man ja.
Ja, da habe ich jetzt gerade als erstes dran gedacht, als ich den Namen gehört habe, ja.
Genau, das hat ja die Band Mia, hat es, glaube ich, vertont und das ist auch sehr bekannt. Und genau, und Erich Fried ist ja, also im Holocaust ist ja seine ganze Familie umgekommen, er war auch im Exil und hat ganz viel auch Shakespeare-Übersetzungen geschrieben. Und dann habe ich angefangen, Shakespeare-Übersetzungen zu lesen von ihm. Und habe gemerkt, ich kriege plötzlich einen Zugang zu Shakespeare, obwohl das so eine Sprache ist. Ich meine, gut, Shakespeare ist ja auch so ein bisschen Soap-Opera eigentlich für Intellektuelle, ja. Aber trotzdem war das irgendwie so mein erster Zugang. Und ich bin überall mit diesem Buch rumgelaufen und habe das ständig bei mir gehabt. Und so sieht's auch aus. So sieht's auch aus. Wie Sau. Und das war so der Anfang. Dann habe ich ganz viel mich nicht getraut, wie das eben oft so ist, wenn man kreativ wird, hat man erstmal so diese Hemmung und man hat ständig die Frage, ist meins jetzt gut genug oder nicht? Dann hatte ich zum Glück eine sehr coole Deutschlehrerin, die hat immer so super schicke Klamotten getragen und hat so aus Spaß Deutschunterricht gegeben. Die hatte nämlich eigentlich einen sehr reichen Mann. Dann hatte die immer so Stöckelschuhe an und sehr aufgepumpte Haare. Und die kam dann immer rein und hat gesagt, so, und was macht ihr eigentlich so? Macht ihr eigentlich auch selber Gedichte? Wollen wir uns das mal vorlesen? Und die war so total locker. Und hat immer gesagt, also erst musst du sagen, meins ist ganz schlecht. Und dann liest du vor. Weil man sagt ja immer, meins ist ganz schlecht. Und das war so schön, weil sie das so lustig...
Ein schöner Humor, ja, cool.
Ja. Und dann haben wir das genauso gemacht. So aufstehen ja. Und, also übrigens, meins ist ganz schlecht. Und dann liest du dein Gedicht vor. Und es waren so die ersten Steps, wo ich mich irgendwie getraut habe. Und ja, und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass das natürlich einfacher geht, umso öfter du das machst. Musst du natürlich irgendwie dann viel leichter den Zugang findest zu reimen. Aber bis ich mich dann getraut habe, wirklich auf die Bühne zu gehen mit eigenen Songs, das hat dann auch noch mal ein paar Jahre gedauert.
Du bist gelernte Erzieherin, oder?
Mhm.
Also hast auch erstmal in dem Beruf gearbeitet. Wieso hast du irgendwann gesagt, du willst jetzt Musikerin werden? Oder war das gar nicht so ein Switch, der umgelegt wurde?
Ich weiß gar nicht, ob, wenn es damals schon Google gegeben hätte, ob ich dann nicht schon gleich eher was mit Kunst gemacht hätte. Ich wollte auch eigentlich noch Maskenbildnerin werden und Tänzerin und so. Also ich fand ganz viele Sachen irgendwie spannend. Und ich bin Erzieherin geworden, weil ich einfach sehr gut mit Kindern konnte. Und irgendwie meine Mom auch dann mich da so ein bisschen, nee, das machst du, das ist gut. Ne, das ist ja auch so ein Ostding, glaube ich. Also ich meine, du kannst das, also mach das doch einfach. Ne? Und dann habe ich das halt, das war ja auch nicht schlecht, hat sie ja auch einen guten Riecher gehabt. Das ist auch voll mein Ding und ich liebe Kinder und habe diesen Job auch gemacht. Aber habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich nicht zurechtfinde in diesem Gefühl, ich mache immer jeden Tag so eine Arbeit und das ganze Jahr ist man dann da und es ist so redundant irgendwie. Und es hat dann halt auch mir sehr weh getan, dass ich unter den Umständen, unter denen man so einen Beruf macht, nicht das machen kann, was mein Herz mir eigentlich sagt, wie ich das mit den Kindern gerne machen möchte, sondern dass du eben dem ausgesetzt bist, dass der Erzieherschlüssel zum Beispiel zu schlecht ist, also der Betreuungsschlüssel einfach zu niedrig ist, dass du auch einfach, dass die Wertschätzung und die Anerkennung für diesen Beruf auch echt fehlt, fand ich irgendwie schwierig. Und dann bin ich ja selber auch Mama geworden, mitten in der Ausbildung. Und habe auch da gemerkt, mit 17 Mama zu werden auf dem schwäbischen Dorf, das sehr, sehr katholisch ist und so, das war echt hart. Und dann bin ich kurz vor Ende der Ausbildung tatsächlich nochmal in Elternzeit gegangen mit meinem Sohn und habe einen Mann kennengelernt am Theater. Der hat am Theater gearbeitet und war dort Regieassistent und ist dann später als Regisseur ans Kinder- und Jugendtheater Tübingen engagiert worden. Und da sind wir zusammen hingezogen. Und dann kam ich so in diese Welt, in diese Theaterwelt. Ne? Also dann haben sich immer die SchauspielerInnen nach der Probe noch bei uns getroffen und wir haben gejammt zusammen und haben irgendwie, ich habe viel tolles Theater gesehen. Ich habe so ein bisschen bei Stückentwicklungen halt auch mitgedacht und mitgearbeitet. Dann durfte ich irgendwann Musik schreiben auch für Theaterstücke. Ja, und dann gab es eben so immer Leute, die mich da auch unterstützt haben und mir geholfen haben. Also das gab immer Leute, die gesagt haben, boah, wir haben Bock, dass wir dir irgendwie helfen, auf die Beine zu kommen, dass du irgendwie Musik rausbringst. Und jedes kleine Konzert, was ich gespielt habe, kamen immer wieder Leute, die gesagt haben, boah, schön, ich mag das, ich finde es toll, ich möchte eine CD kaufen oder ich möchte irgendwie mehr von dir hören oder kann ich dich engagieren? Und das ging dann so tippel-tappel-tour irgendwie. Ne? Also ich bin immer dran geblieben, habe mich auch immer beworben, ganz viel für irgendwelche Preisausschreibungen, habe alles immer verloren, habe mich immer wieder beworben. Und ja, und irgendwann mal war so der Punkt erreicht, da sind dann zwei verschiedene Sachen passiert. Das eine war, dass ich gemerkt habe, ich kann den Erzieherjob, also ich hatte unter Dreijährige damals auch in der Kita, wo ich dann war. Also ich habe irgendwann mein Anerkennungsjahr zu Ende gemacht, bin dann in Tübingen in einen ganz kleinen, goldigen Kindergarten gekommen. Und habe gemerkt, okay, jetzt stehe ich so ein Bein hier und ein Bein da. Und so kannst du so einen Erzieherjob mit so ganz kleinen Kindern und Babys kannst du nicht so machen. Und es hat mir so ein bisschen das Herz zerrissen. Und ich wollte einfach gerne eins von beiden richtig machen. Und dann ist aber in meiner Familie ein ziemlich krasser Todesfall passiert. Und zwar meine Oma, die mich großgezogen hat und mir sehr wichtig war, ist durch einen unaufgeklärten Kriminalfall ums Leben gekommen. Und zwar sehr jung.
Ach du meine Güte.
Ja, okay. Das war wirklich richtig schlimm. Und das war ein Trauma für unsere ganze Familie eigentlich. Da ist dann natürlich jeder anders mit umgegangen. Und ich habe gemerkt, ich kann nur noch schreiben, schreiben, schreiben und reimen, reimen, reimen. Und es war egal, wo ich ging und stand, ich konnte nicht aufhören, Musik zu machen. Und alles, was
Also
ich
um auch
getan
zu
habe.
Verarbeiten, meinst du? Also um das irgendwie in Worte zu fassen, so. Ja.
Ich glaube, das war der Kompensationsmechanismus meines Hirns, ne? Das hat angefangen so, weil das Hirn sucht ja so Ausflüchte. Man entwickelt dann ja manchmal auch, man kann ja auch Süchte entwickeln oder man kann, was weiß ich, vielleicht manche Leute fallen ja auch in so traumatischen Situationen, wo sie sehr geängstigt sind oder sehr unsicher verfallen sie in irgendwelche verschwörungstheoretischen Denkmuster oder so. Und das ist ja nichts anderes als so ein Coping vom Gehirn.
Ja.
Na, ich beschäftige mich mit irgendwas, ich muss jetzt gesund essen oder was auch immer da passiert. Und bei mir war das eben ganz viel auch so die Musik. Das war dann wirklich eigentlich fast schon schmerzhaft. Dass, wenn ich mal keine Zeit hatte, Musik zu machen, und da hat dann meine Chefin damals zu mir gesagt, geh los und mach Musikerzieherin sein kannst du immer noch. Und dann habe ich mich selber irgendwie selbstständig gemeldet dann. Das war im April 2014. Genau, also
Wow,
vor
cool.
12 Jahren.
Das ist aber auch schön, dass das ausgerechnet sie das dann sagt, ne? Also die hätte ja auch sagen können, nein, wir brauchen dich hier, wir sind eh schon zu wenige, ne? Ja.
Ja, das stimmt. Nee, das war schön. Aber vielleicht bin ich denen auch hart auf den Sack gegangen, weil die irgendwie gemerkt haben, dass ich immer mit einem halben Kopf woanders bin. Das kann natürlich auch sein, weißt du? Also, naja, aber es ist wirklich schön. Das stimmt. Das ist toll, dass die mir da
die
so viel
Die singt
Mut
immer den
gemacht
ganzen
haben.
Tag, ja.
Ja.
Ja. Es gab ja noch diesen Moment, wo du plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hast für den Song Testament. Das war, glaube ich, 2016, ne? Ein Protestsong, wo du auch einen Contest gewonnen hast in Wien. Und was ist da passiert für dich? Was bedeutet dir dieser Song?
Genau, also dieser Song ist ja auch entstanden, als ich auch noch Erzieherin war und ich war zu der Zeit auch Tagesmama und mein Sohn hatte, also es waren immer viele, viele Kinder von den ganzen Theaterleuten irgendwie auch bei uns und mein Sohn hat zu der Zeit gerade Schulanfang gehabt und war so das erste Jahr in der Schule und ich meine, das, was ich im Testament singe, kannte ich ja natürlich auch schon, bevor ich Mama war, also das Thema, um das es da geht oder das kennen ja viele von uns und diesen Schmerz, den ich da besinge oder auch die großen hilflosen Riesen, die ich da ansinge, die hätte ich auch vorher schon ansingen können, aber in dem Moment wurde mir das nochmal klar, dass sich jetzt plötzlich unser Leben so verändert und dass ich das Gefühl habe, jetzt passiert so eine Zäsur und plötzlich sehe ich, wie mein Kind sich so verändert und irgendwie so ihm so ganz viel Lebensfreude auch verloren geht und ganz viel Energie für die Dinge, die er eigentlich liebt und auch ich irgendwie wieder schmerzlich zurückerinnert werde, wie meine Schulzeit war und irgendwie ja auch Kids, die bei uns nachmittags total gerne waren und die ich immer toll, also die, mit denen ich immer tolle Zeiten hatte und so und die aber in der Schule richtig Ärger hatten, so richtig krass schlimmen Ärger und richtig viel Scheiße gebaut haben und wenn wir uns dann so unterhalten haben am Abendbrotstisch oder so, dann hat mal ein Junge zu mir gesagt, ja weißt du, ja, habe ich gesagt, warum schaffst du das hier und warum nicht in der Schule, dass das so gut klappt und so. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, weil ich weiß, dass ihr mich gern habt und hier will ich ja wieder herkommen. Und das fand ich so, so berührend einfach. Und so, das war so ein Moment irgendwie. Und natürlich gab es viele Momente, aber, und das Lied ist ja auch sehr lang. Das, in Wirklichkeit ist das irgendwie 25 Seiten lang. Und da muss man das ja alles verdichten und verdichten und verdichten, bis es dann in einen Song passt. Und dann sagten natürlich immer noch alle möglichen Leute, die sich mit Musik auskennen, ich mache jetzt hier Anführungsstriche, das sieht man ja nachher nicht, aber die sagten mir dann, dass der Song ist zu lang und ist kein Refrain und überhaupt, und damit kommst
kann
du eh
man
nicht ins
Kann man nicht vermarkten,
Fahrrad. Genau.
Schlimm.
Genau. Und das habe ich dann aber einfach ignoriert und habe das natürlich erst recht trotzdem gemacht und habe immer gedacht, nee, das kann nicht niemanden interessieren. Das muss ganz viele Leute interessieren. Und so war es ja dann am Ende auch. Und als ich dann nach Wien gefahren bin, das war auch eine ganz spannende Geschichte, weil ich damals, ich habe das Album rausgebracht, 2015, und mein damaliger Label-Chef, der ist auch selber Musiker und der kommt aus dem Schwarzwald und der hat damals mich angerufen und hat dann irgendwie so ein paar Wochen nach dem Album-Release, wir hatten das ja mit Crowdfunding finanziert und so, das Album. Und dann war natürlich so die Frage, jetzt hat man so richtig ein Album rausgebracht mit Label und allem. Und dann hat er gesagt, ja, also du weißt, das Album ist eigentlich ein Flop, hat er gesagt, weil eigentlich ist nicht viel passiert. Und ich so, okay, ja gut. Und dann vergingen so ein paar Wochen und ich bin irgendwie so mit übelst wenig Kohle nach Leipzig gezogen mit meinem Sohn und wir haben so eine kleine Wohnung gehabt und genau, und dann hatte er mich irgendwie, der Labelchef da angerufen und gesagt, du, da ist so ein Protestsong-Contest in Wien und wir haben da so einen Schlafplatz bei irgendjemandem. Kannst du da nicht hinfahren? Das wäre irgendwie ganz cool. Ich glaube, das passt ganz gut. Und ich hatte echt keine Kohle mehr und dann von Leipzig nach Wien ist wirklich weit. Und dann bin ich irgendwie, habe ich meinen Opa noch angepumpt, aber mir noch einen Fuffi für einen Sprit leihen kann, so ungefähr, und bin halt mit meiner letzten Kohle nach Wien gefahren, zusammen mit meiner Freundin, die damals so ein bisschen mein Management gemacht hat. Also sie hat mich immer mal unterstützt. Conny, und wir sind zusammen dahin gefahren und ich kam echt übelst alle da an nach 12 Stunden Autofahrt. Und dann sind wir da in diesem Contest, Backstage, das war so ein Schlauch irgendwie, und da waren ein Haufen Leute und lauter so junge Leute, die auch alle so Impuls-Deo gesprüht haben. Es war so ein Mädchenchor, die da noch irgendwie vorgesungen haben. Und haben alle Beyoncé auf verschiedenen Telefonen gehört und ich war so die völlige Reizüberflutung. Ich war hungrig und durstig und es gab irgendwie nur Salzstangen und drei Getränkemarken pro Künstler und die drei Getränkemarken hatte meine Managerin dann irgendwie weggetrunken. Und ich weiß noch, dass auf der Innenseite von diesem Backstage war so eine Uhr und über der Uhr stand, Grissemann, ich will ein Kind von dir. Und drunter immer durchgestrichen, ich auch, ich auch, ich auch. Und dann bin ich halt auf diese Bühne raus und war schon mega wütend und so richtig am Sack und habe gedacht, ich kann nicht mehr, was mache ich hier eigentlich? Und habe erstmal so, ey, meine Managerin hat die Getränkemarken weggesoffen, kann ich einen Schluck Bier von dir haben? So. Und habe dann halt gesagt, wer ist denn eigentlich dieser Grissemann? Wer ist denn das? Alle wollen ein Kind von dem. Und dann haben halt alle gelacht. Und dann dachte ich so, krass, das ist bestimmt so ein Name wie Müller oder Meier hier, Grissemann, deswegen lachen die alle. Und habe dann meine Witze da gemacht und habe mein Testament gesungen und habe überhaupt nicht gecheckt, dass das natürlich ein sehr bekannter Fernsehmoderator ist. Und in Österreich und ich das einfach nicht wusste, also ich war einfach unwissend und die dachten, ich bin cool. Die dachten, was hat die für eine Chuzpe? Und ich habe einfach keine Ahnung. Genau, und da bin ich von dieser Bühne runter, war schon so völlig im Eimer und dachte, ich muss einfach ins Bett. Und dann war die Show zu Ende und es kam dieses Ranking und dann bin ich da volle Möhre durch die Decke und habe gedacht, was, ich habe gewonnen, ich habe noch nie irgendwas gewonnen.
Wie reingestolpert, der
Ja,
Hammer.
so, und dann ist dieses Ding durch die Decke gegangen, dieses Video. Und 2 Tage später hat mich dann FM4 angerufen, Radio FM4, und hat gesagt, ja, kannst du noch mal für ein Interview nach Wien kommen? Dein Video hat irgendwie 1 Million Klicks oder so. Ja, das war krass. Und danach kam dann so eine Welle. Danach war alles leichter und gleichzeitig auch sehr viel und sehr viel Arbeit, sehr viel Konzerte. Und dann hat sich ein wundervolles Team um mich herum gebildet. Und ich hatte großes Glück und habe 8 Jahre lang mit ganz tollen Leuten zusammenarbeiten können, die dann direkt mit mir da losgelegt haben. Und wir haben, also, weil ich konnte das nicht alleine verwalten. Das ist ja auch alles wahnsinnig viel zu tun dann, ne? Es ging dann alles sehr schnell.
Aber was eine krasse Geschichte, weil ich oft hier KünstlerInnen habe, die sagen, es ist halt wirklich super, super selten so, dass du so dieses klassische entdeckt hast, ne? Dich hat jemand entdeckt, also dass du so einen Auftritt hast und der ändert alles, ist super selten. Und dass du das jetzt so erzählst, ne? Auch wie du da reingestolpert bist, 12 Stunden Autofahrt, dann kommst du dahin, hast das Gefühl, du bist völlig fehl am Platz, singst das mal kurz und dann puff, ist ja wirklich eine Hammergeschichte.
Ja, das ist schon aufregend gewesen. Und gleichzeitig, also noch zu dem Thema entdeckt werden. Es gibt ja auch nicht dieses, es gibt ja auch immer diese Mär von, ein Künstler wird aufgebaut. Also ein Management baut eine Künstlerin auf oder so. Und auch das gibt es eigentlich nicht, weil die meisten Leute, ich meine, da hat sich ja sowieso seitdem, hat sich ja eh vieles geändert. Aber die meisten Leute springen erst dann auf den Karren, wenn die Sternschnuppe schon losgefahren ist. Aber bis dahin ist halt viel,
Musst du selber erstmal viel leisten, ja.
ja, viel kämpfen, lange Durststrecken, für sich einstehen und auch viel ekelhafte Kritik bekommen. Damit meine ich nicht, dass ich Kritik nicht schätze, aber ich schätze sehr konstruktive Kritik und auch ehrliche Kritik, aber die Art von Kritik, die andere Menschen kleiner macht oder die behauptet, dass es irgendeine Art gibt, Kunst gut zu machen oder richtig zu machen. Und die gibt es halt nicht. Und also diese Wahrheit, diese eine, die gibt es nicht. Und das ist einfach auch ein Märchen. Also ich glaube, man macht und macht und macht und irgendwann hat man vielleicht Glück. Und dann gibt auch ganz viele richtig, richtig wundervolle, tolle KünstlerInnen, die nie dieses Glück haben. Es gibt ganz, ganz viel tolle Musik und niemals hat es mit dem Inhalt deiner Musik oder mit deiner Musik zu tun, wenn du keinen Erfolg hast. Niemals.
Ja, so. Ja, das stimmt. Weil du es jetzt gerade erwähnt hast mit den Kommentaren oder der Rückmeldung, du machst ja bis heute politische Lieder, ne? Viele, also viel mit politischen, gesellschaftlichen Themen. Du zeigst Haltung, du machst Protestsongs und du kriegst dafür natürlich viel positive Rückmeldung, aber du bekommst auch einiges aus der rechten Ecke ab. Habe ich jetzt auch bei deinen YouTube-Videos zum Beispiel, wenn man da so durch die Kommentare scrollt, dann findet man da sexistische Kommentare, rassistische, queerfeindliche Kommentare und auch einfach Hasskommentare oder irgendwas über Impfgegner. Ne? Ich habe sie eigentlich gemocht, bis sie gesagt hat, dass sie geimpft ist. Jetzt höre ich sie nicht mehr und sowas. Entschuldigung, dass ich lache, weil wie soll ich denn anders damit umgehen? Ne? Es ist eigentlich ganz furchtbar traurig. Wie gehst du damit um? Also macht dir sowas Angst?
Auf jeden Fall. Also das hat mich, ich kam sehr gutgläubig aus meiner Tübinger Seifenblase da irgendwie in die Welt gestolpert mit meinem Testament und habe dann gemerkt, was einem da so entgegenschlägt und habe gemerkt auch, wie viel Hass einfach auch in der Gesellschaft noch unterschwellig ist, der sich dann da entlädt und habe viele, viele Jahre mir dann trotzdem immer abverlangt, das mir alles anzuschauen, mich damit zu befassen. Und irgendwann ist das aber so ausgeartet, dass tatsächlich mehrere Leute von meinem Team dann einfach anfangen mussten, Kommentarspalten zu verwalten. Wir mit HateAid zusammengearbeitet haben, alles Mögliche. Das kostet ja auch alles Geld und Zeit. Um dann zu merken, das macht mich kaputt. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür gehen. Ich habe irgendwie so eine Angst, irgendwie was mir passieren könnte. Ich war auch super getriggert dann einfach von allem Möglichen und es hat ganz, ganz viel alte Traumata in mir auch hochgeholt, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Also und ich habe ganz, ganz viel dann gelernt über mich und irgendwann auch gelernt durch eine lange, lange, lange Therapie dann auch, dass ich, dass es reicht, wenn ich mein Lied gebe und dass es nicht mehr braucht. Also dass ich weder nach der Show rauskommen muss und irgendwie noch nach 20 Stunden Arbeitstag noch ganz viel reden oder irgendwie Fotos machen oder Sachen machen, die sich für mich nicht gut anfühlen, also die nichts zu tun haben mit der Kunst, die ich eigentlich mache. Und ja, dass ich da auf mich aufpassen darf und eben auch vielleicht heute mit 40 anders an Themen rangehe, also vielleicht auch anders, ein wenig anders schreibe. Ich lese zum Beispiel Kommentare fast gar nicht mehr. Das finde ich eigentlich schade, weil ich weiß, dass auch ganz, ganz, ganz viele tolle, wertvolle Menschen da ihre ganz wunderschönen Gedanken da lassen und so. Aber ich, mir tut es einfach weh. Also ich kann nicht, mein Beruf ist, meine ganze Vulnerabilität und meine Zartheit in diese Welt zu bringen. Und ich kann nicht gleichzeitig so einen Panzer hochhaben, dass mir das egal sein kann. Also ich kann nur eins von beiden. Und wenn ich so, so sensibel und zerbrechlich mich gezeigt habe, dann weiß ich heute natürlich, dass ich mir das nicht zu Herzen nehmen muss, aber Wissen und weißt du dann, also ja, die Seele, ja, der Seele kannst du das nicht kognitiv verkaufen und die hört das trotzdem. Und ich habe alles Mögliche schon gemacht, ob das mit meinem Körper war, ob das mit meiner Kunst war, um irgendwie zu genügen. Und das hat alles nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich habe mich noch beschissener gefühlt und dann war wieder was anderes falsch an mir. Und das ist einfach eine unfassbare Gewalt und die geht vor allem, und das hat mich sehr erschreckt, also die geht vor allem dann los, wenn man über Pronomen spricht, über Geschlechter, über, also sexualisierte Gewalt, also das fand ich krass, dass das irgendwie so die Themen sind, die so mega hochgehen, das war mir gar nicht immer so klar.
Unfassbare Emotionen aus, ja, das ist total krass.
Ja, und da habe ich schon auch gemerkt, boah, also die letzten beiden Alben waren da für mich auch nochmal hart. Triggerwarnung und gute Nachrichten, also weil ich da auch nochmal hingelangt habe, ne? So mit hingelangt, mit konkret über Themen zu reden und da zu spüren, was da zurückkommt. Und da, Ja, also ich meine, man kann ein Lied in die Welt entlassen und man weiß nie, was damit passiert. Aber natürlich ist es trotzdem, glaube ich, gut. Das sage ich auch den Leuten, die bei mir irgendwie in die Classes kommen oder so, in die Coachings, also die, dass es verschiedene Wege gibt, dich zu äußern und dich auch vulnerabel zu äußern, dass eine Art, wie du eine Geschichte erzählst, immer auch mit einbeziehen sollte, dass deine Seele auch Schutz braucht vielleicht. Dass es Anteile in dir gibt, die sich halt schützen oder die geschützt gehören, so. Und viele wussten das vielleicht auch schon, die Kunst machen von Anfang an und machen ihre Kunst von Anfang an ganz anders. Es gibt ja ganz viele Artists, die vielleicht eher in Form von Bildsprache oder die selber gar nicht ihr Gesicht zeigen im Netz oder die vielleicht auch auf die Bühne gehen und gar nicht so stark interagieren mit dem Publikum, wie ich das zum Beispiel tue. Oder die nicht auf Deutsch schreiben. Ja, also
Ja, halt irgendeine Art von Distanz schaffen zu ihrer Musik, ne, und dann ihre eigene Person da ein bisschen rauslassen, ja.
Ja, oder ja, ein Buch, einen Roman kannst du auch schreiben und damit irgendwie deine Geschichte erzählen, aber das ist eben irgendwie anonymisiert oder so ein bisschen mehr wie eine Fabel vielleicht auch. Und genau, und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, gerade wenn man jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, als junge Flinterperson oder als in irgendeiner Form marginalisierte Person, da irgendwie ins Songwriting geht, dass man irgendwie weiß, okay. Wie möchte ich und wie kann ich mit dieser Geschichte rausgehen? Aber was so politische Sachen angeht und so, denke ich immer, ich habe auch schon Sachen gemacht, was du gerade angesprochen hast mit dem Impfen, ne? Wo ich vielleicht hinterher dachte, Mensch, schade, dass ich da nicht andere Worte gefunden habe oder schade, dass ich das Lied so und so geschrieben habe und nicht so und so, weil da hätte ich eigentlich vielleicht noch ein bisschen einen besseren Ton finden können für das, was ich sagen wollte. Aber weißt du, ich scheitere lieber mit irgendwas, was ich da voll gedacht und gefühlt habe und
Ja,
gemeint
genau.
habe und wo ich in voller Präsenz da war, mit all meiner Fehlbarkeit als Mensch, als mit etwas, was ich nicht gefühlt habe und wo ich dachte, nee, das ist doch gar nicht das, was ich sagen
Ja,
will.
wo du lieber vorsichtig warst, damit es nicht aneckt, ne? Ja. Und wer weiß, vielleicht wärst du trotzdem angeeckt, auch mit einer anderen Formulierung.
Ja, möglicherweise. Also ich bin sogar sicher, dass man es hätte nicht besser machen können. Aber ich bin natürlich, weil du ja gefragt hast, wie gehe ich damit um, ich bin natürlich auch nicht davor gefeit, sozusagen, dass es mir an den Selbstwert geht.
Ja, klar.
Und auch jetzt in der ganzen Debatte, die gerade im Netz ist, ne, mit sexualisierter Gewalt im Netz auch und Gewalt im Netz, ist es halt für mich auch so, dass ich denke, Mensch, ich müsste so viel dazu sagen, ich könnte so viel sagen, ich habe auch schon so viel gesagt. Wenn ich aber nur ein Schnipsel von einem Song von damals von mir wieder poste, habe ich 5000 auslachende Smileys und Hasskommentare darunter sofort. Und ich kann das nicht und ich merke auch so, natürlich hat sich dadurch auch mein Songwriting verändert. Jetzt gerade in dieser Zeit ist es nämlich etwas anders. Es ist auf dem letzten Album etwas mehr in die Mitte und poetischer und nicht mehr so diese konkreten Kämpfe ansprechend. Und das ist auch bewusst so, weil ich das auch für mich brauchte. Es ist so an der weichsten Stelle, sich alle zu begegnen, weil es gibt Dinge, die uns alle vereinen, egal. Wir werden alle irgendwann mal trauern. Wir werden alle lieben. Wir haben Liebeskummer. Na, wir,
Und in 100 Jahren sind wir alle nicht mehr da.
genau. Ja.
Beschränkt sich denn dieser Hass aufs Internet oder kriegst du auch mal tatsächlich nach einem Konzert irgendwas mit oder ist da dann alles plüschig?
Bei mir, also selten, also es kommt natürlich darauf an, wenn man in so einem Hype ist, wie jetzt mit so einem viralen Song oder so, dann ist das nochmal eine andere Nummer, ne? Weil unter 100 Leuten hast du vielleicht einen Dulli dabei und unter 1000 dann eben entsprechend mehr.
Ja.
Das heißt, was immer irgendwie ist, ist, dass irgendjemand zu doll ist. Also ich finde immer, dass viele Grenzüberschreitungen passieren, das finde ich ganz interessant. Dass Leute der Meinung sind, sie können einen anfassen oder sie können jetzt verlangen, dass man ein Foto macht oder sie können einem irgendwas erzählen, so ein bisschen auch Trauma-Porn und die dumpen dann ihre Stories an dich hin und fragen gar nicht, ob das gerade der Raum dafür da ist oder nicht, weil sie auch vielleicht drüber sind und überemotionalisiert oder weil sie auch nicht wissen, wohin mit sich an der Stelle. Das gibt's immer, aber so dass ich jetzt wirklich auf der Straße bedroht wurde, das kenne ich halt natürlich, also per se, weil jeder von uns das irgendwie kennt. Also jede von uns hat Angst, nach Hause zu laufen nachts oder so, ne? Das ist ja klar. Haben wir alle schon erlebt, auf jeden Fall. Und ich habe durchaus auch schon tätliche Angriffe erlebt, weil ich Musik mache, wie ich sie mache. Das habe ich auch schon
Wow.
erlebt. Genau.
Krass.
Aber jetzt nichts, was lebensgefährlich war oder so. Also nichts, wo ich jetzt irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall Übergriffigkeiten und Drohungen oder verbale Gewalt natürlich auch. Und also ich weiß nicht, ob das auch nicht so ein Verstärker ist, ne? Dass dann einfach viele Dinge wieder so legitim werden und dass man das dann plötzlich sich auch auf der Straße wieder traut, Sachen zu sagen, weil das erlebe ich schon auch so. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich ziehe mir eine Kapuze auf und eine Brille an und dann bin ich trotzdem irgendwie, eine weiße, cis-gelesene, weiblich gelesene Person, die durch die Stadt läuft. Ne? Da gibt es ja noch ganz andere Menschen, die können einfach per se nicht einfach über die Straße laufen, ohne dass sie irgendwie, ne, angegriffen werden und so. Also da habe ich schon noch, sag ich mal, ist mein auf hohem Niveau mein Jammern, aber ja, das ist schon.
Ja, aber du darfst jammern.
Ja, danke.
Das ist, nee, schon
genau, legitim, ich will das, ja, will das damit auch nicht irgendwie kleiner reden oder so in dem Sinne, aber ich finde es trotzdem gut, auch nochmal dafür sozusagen zu sensibilisieren, auch sich selbst. Also ich kann entscheiden, ob ich, wenn ich in der Gruppe komme, ob ich verrate, dass ich queer bin oder nicht, weil man kann mir das nicht ansehen. Aber es gibt halt Leute, die können das dann nicht wegmachen, dass man das einfach merkt und sieht oder dass sie einfach nicht weiß sind und deswegen irgendwie diskriminiert sind oder wie auch immer.
Du hast vorhin in einem ganz kurzen Nebensatz erwähnt, in deinen Coachings, du gibst Coachings?
Ich hasse das Wort eigentlich echt total doll schlimm. Also ich habe angefangen vor
was ein anderes
zwei
Wort. Kurse, du gibst Kurse.
Kurse. Ja, also ich habe angefangen, so Kreativberatungen zu geben, weil ich habe einen Patreon-Account gemacht. Das ist ja so eine Crowdfunding-artige Plattform, wo Leute einfach im Monat einen kleinen Betrag geben und dafür gibt es einfach, dort kann man zum Beispiel sehr wohl noch Kommentare lesen oder da gibt es halt auch wirklich eine schöne Community, die sich austauscht über kreative Themen und da kam das so auf, also viele Fragen waren zu den kreativen Themen und da habe ich da so Beratungen gegeben und habe einfach Leuten dabei geholfen, zum Beispiel Lieder zu schreiben oder vielleicht auch die irgendwie ihr Leben lang schon mal singen wollten, aber immer Angst davor hatten und es jetzt unbedingt machen wollen, mal für sich. Oder KünstlerInnen, die sagen, wie mache ich denn mein Booking selber oder wie hast du denn dein erstes Album gemacht und so. Das habe ich erstmal gemacht und dann habe ich gemerkt, irgendwie diese Einzelstunden, das finde ich fast ein bisschen schade, weil irgendwie bei allem, was man da so redet, wäre es so schön, wenn so mehr Leute zuhören könnten. Und dann habe ich jetzt im Sommer meine erste Masterclass, gebe ich an der Universität in Tübingen für Songwriting. Ja,
wow.
Ganz, ganz toll. Also das da bin ich auch wirklich ganz, ganz glücklich drüber, dass ich das machen darf und dass ich da so ein Vertrauen bekomme. Und da gibt es 3 Tage Songwriting mit Sarah Lesch. Und da wird's, also ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich weiß ja selber noch nicht. Also ich werde das ja auch noch entdecken, dann, wie ich das genau mache. Aber da wird es dann sicherlich sehr viel darum gehen, was brauchen wir denn eigentlich gerade jetzt hier, die wir alle im Raum sind und was wollen wir machen? Also ich bin da jetzt nicht so, weißt du, dass ich sage, ich habe so einen genauen Fahrplan, weil irgendwie gibt es immer Ähnlichkeiten, aber jeder Mensch kommt ja an einem ganz anderen Punkt zu einem und braucht andere Sachen. Und ich merkte dann so, dass in mir sowas heile wurde, als mir plötzlich klar geworden ist, wie gut ich da helfen kann und wie schnell ich erkennen kann, was es hier braucht. Und da plötzlich dran gemerkt habe, wie viel ich schon gelernt habe und dachte, wow, das war gar nicht umsonst, weil es fühlt sich gerade so schön an, dass ich da was irgendwie was zu geben habe. Gleichzeitig total blöd zu sagen, oh, ich gebe jetzt Musikerinnen irgend so ein Coaching und bitte, ihr müsst mir ja dafür nur 300 Euro zahlen. Ja, was soll ich denn den Leuten was aus der Tasche ziehen, oder? Die genau den gleichen Struggle haben wie ich.
Ja, man will ja eigentlich immer Kunst allen ermöglichen, niederschwellig wie möglich, aber man muss halt auch irgendwie davon leben und irgendwie muss es ja auch einen Wert haben und ne, das, das kenne ich ja.
Ja.
Ist das nicht schwierig? Also ich zumindest kenne das von mir, dass es eine Sache ist, Kunst zu machen und die andere ist, etwas aus der Kunst zu vermitteln. Also wenn du selber schreibst, dann ist das ja ein anderer Prozess, als wenn du jetzt jemandem beibringen willst, wie man einen Song schreibt. Also woher nimmst du das Wissen, wie du das vermitteln kannst?
Also ganz viel nehme ich das aus meiner eigenen Erfahrung. Also das, was habe ich erlebt, wo habe ich gestruggelt, was hätte ich gebraucht damals. Und ich bin natürlich auch Also ich bin jemand, der sich darüber halt viele Gedanken macht. Also ich reflektiere halt ganz oft Sachen und überlege mir, warum fällt mir das schwer und das nicht. Und irgendwie habe ich aus dem Autodidaktentum unheimlich viel mitgenommen. Also ich bin ja komplett autodidaktisch unterwegs und habe mir da ganz, ganz viele Skills angeeignet irgendwie. Und ich wusste das aber gar nicht. Wie gesagt, das fällt mir erst auf in dem Moment, wo mich jemand fragt. Auf einmal denke ich, ich kann ja einen ganzen Katalog abspulen und weiß genau, okay, die Person, die braucht jetzt aber auch nicht alles in Details oder die braucht jetzt gar nicht das, was sie denkt, dass sie braucht. Also oft kommt ja eine Person in den Call und sagt so, pass auf, ich möchte wissen, wenn ich jetzt ein A-Moll und ein E-Moll habe, passt das Fis-Moll dann dazu, jetzt ganz blöd. Ja,
zur Musiktheorie,
passt Fis-Dur dazu. Oder zum Beispiel, oder ja, ich will Booking machen, kannst du mir eine Liste geben mit Veranstaltenden? Und dann unterhalten wir uns so ein bisschen und dann merke ich so, das ist aber gar nicht der Punkt, an dem die Person gerade steht. Da ist noch ein anderer Punkt ganz wichtig. Also an dem Moment, wo bei mir zum Beispiel schon irgendeine Welle losgegangen ist und ich dachte, jetzt ist Booking ganz wichtig, habe ich auf dem Weg erst gemerkt, dass ich mir vorher mal hätte überlegen sollen, wie mache ich denn aber logistisch das und das und das dann? Oder wie bin ich denn mit meiner Stimme? Also hält mir meine Stimme überhaupt, wenn ich jetzt 30 Konzerte spiele? Weiß ich denn schon, wie ich die warm machen muss? Bin ich denn überhaupt dafür gewappnet auch so? Ne? Für das, was mich da erwartet, so zum Beispiel? Oder macht es gerade eigentlich überhaupt Sinn? Oder buche ich dann 30 Konzerte? Mach mir dann ganz viel Hoffnung, dann kommt aber niemand, weil ich gar nicht weiß, wie ich meine Leute erreichen muss. Und dieses Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, und da habe ich einfach gemerkt, auch in meinem Umfeld, bei auch befreundeten KünstlerInnen, habe ich jetzt auch schon viel, ich mache auch Maske für Videos oder mache so Ausstattung und ein bisschen so künstlerische Kreativentwicklung gemeinsam, wie könnte das aussehen? Wollen wir dir mal eine Grafik erstellen? Wie könnte deine Homepage aussehen? Und so Sachen. Und ich habe immer gemerkt, dass mir das so eine Freude macht, dass es bei mir da so sprudelt einfach. Und genau, also auch das kam so. Das kam irgendwie so zu mir. Keine Ahnung.
Erzähl doch mal was zu deinem neuen Album. Poesie und Widerstand erscheint am 17. April 2026. Bei uns ist das in 2 Tagen. Aber wenn ihr diese Folge hört, dann ist das Album schon draußen und ihr könnt es euch schon anhören. Das ist schon dein 7. Album, ist der Hammer. Was ist denn jetzt neu da dran?
Ja, also irgendwie neu ist, dass ich zwei ganz wundervolle Gitarristen auf diesem Album habe. Norman Dassler, der das auch produziert hat, und Philipp Wiechert. Und wir haben das zu dritt gemacht, in-house. Und wir haben die Songs gemeinsam geschrieben. Und ich habe mich in diesem Schreibprozess sehr in die Gruppe begeben. Also ich habe mit den beiden wirklich, das habe ich vorher hier und da auch schon mal gemacht, aber an der Stelle wirklich bin ich nochmal anders offen in den Prozess reingegangen auch. Bin aber voll zurück eigentlich zu meinen Wurzeln. Also ich brauchte wieder dieses Holzige, dieses, ich will meine Küche hören, ich will, dass es atmet, ich will, dass es irgendwie pur ist, ich will echte Geräusche da drauf haben und ich möchte irgendwie, dass da, wo die Songs auch entstehen, dass dieser Vibe irgendwie bleibt. Ja, einfach, dass man das nicht verliert, weil ich liebe eigentlich auch meine Demos immer total doll. Also ich finde fast, das hat manchmal so einen Demo-Charakter, das Album. Also manche Songs sind so richtig irgendwie wieder rough. Da mussten die auch echt tapfer sein, die beiden Boys. Da habe ich manchmal gesagt, nein, wir spielen jetzt hier nur 2 Töne und es muss irgendwie rascheln und bitte nicht zu glatt, bitte nicht zu perfekt. Und eben wieder weg auch von so einem gestylten, wobei wir haben natürlich auch teilweise schon auch ein bisschen aufwendigere Arrangements auf dem Album, weil es sich einfach angeboten hat. Aber es war auch irgendwie ganz auf eine Art ganz leicht, also so leicht wie Songwriting mit mir eben sein kann. Ich hab ja schon so meinen lustigen Weg, mein Kopf funktioniert anders als der von anderen. Und natürlich ist das für die Leute, die mit mir kreativ sind, auch immer irgendwie auch eine spannende Reise, weil die, glaube ich, viel lernen. Aber auch manchmal sehr anstrengend, weil ich wirklich auch die Sachen bis zu Ende, also wenn ich es nochmal ändern muss, dann ändere ich es auch nochmal. So lange, bis ich es richtig fühle. Und da mache ich keinen Kompromiss irgendwie. Und das ist manchmal ein Weg, ne, wo man 4 Stunden rein investiert, dann wird doch wieder was geändert. Aber es ist der Prozess einfach, es gehört für mich dazu. So. Und ansonsten war es aber sehr leicht, weil vieles auch einfach so im Fluss entstanden ist. Ich hatte so das Gefühl, ich habe mich nicht so verbogen, wie ich manchmal. Ich habe nicht so viel mit mir gezweifelt, ob das jetzt gut ist oder ob das okay ist. Ich habe irgendwie mich bewusster auch in so eine Imperfektion begeben.
ohne dass ich da Präsenz oder irgendwie Liebe weggelassen habe. Also, ne, die Liebe zum Detail ist natürlich da. Und genau, und natürlich auch musikalisch dann von Philipp und Norman ganz schön auch. Die haben da wiederum drauf aufgepasst und haben sich das erstritten. Da, was wollen wir noch mal? Die Gitarrenmelodien schöner und da machen wir jetzt noch das und so. Und das war schon echt schön, auf jeden Fall. Ja.
Wie lange ist dieser Entstehungsprozess, also vom ersten Song bis zum fertigen Album?
Also in diesem Fall waren das, glaube ich, so ein Jahr ungefähr. Ja, also wir haben irgendwann Januar wirklich konkret angefangen. Da hatten natürlich, da waren schon anderthalb Songs da, ne? So, ich meine, es sind ja auch noch mehr als so die Songs, die auf dem Album sind. Es gab ja noch mehr Songs, die wir geschrieben haben. Die kommen dann nicht alle aufs Album. Das hat auch ganz einfache Gründe, weil das dauert sehr lange, wenn so ein Album fertig ist, bis du das dann rausbringst. Passieren ganz, ganz viele Schritte. Und dann mussten wir das Anfang Dezember fertig machen. Und dann war es aber auch rund und gut, so wie es war. Und dann ist klar, naja, da liegen jetzt noch ein paar Songs, aber die sind dann eben fürs nächste Album. Oder vielleicht kommen sie auch nie irgendwo raus. Oder ich mache die dann nur für die Patreons oder so. Das mache ich auch manchmal. Aber genau, das war dann so ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. Und dann ist das Album fertig und dann habe ich auch nochmal das ganze Konzept umgeschmissen mit dem Cover und so. Also das war auch alles schon fertig. Hab ich gesagt, nein, das muss ganz anders aussehen. Jetzt, wo ich das gehört habe, weiß ich erst, wie das aussieht. Und alle so, Sarah Lesch, du dumme Nuss. Nein, aber ich meine, die vertrauen mir, das ist schön, die vertrauen mir. Und dann, genau, haben wir nochmal losgelegt, das Artwork gemacht und so. Und genau, und jetzt kommt es raus, endlich. Auch wieder verspätet am Ende dann, aber es war nicht unsere Schuld. Wir waren rechtzeitig fertig.
Es war irgendwas
So.
mit dem Presswerk, gell? Habe ich
Ja,
gelesen. Ja, Gott, man kann
genau.
nicht überall Kontrolle haben, ne? Über jeden einzelnen Schritt.
Ja, genau. Und es ist auch einfach eng an vielen Stellen gerade. Da muss man einfach mit leben, so dass halt einfach die Presswerkplätze dann auch oft besetzt sind. Oder naja, das ist einfach. Alle wollen jetzt wieder Platten machen und dann gibt es nicht mehr so viele Presswerke wie vor ein paar Jahren noch. Das muss man auch sagen. So ist das. Ja.
Du hattest ja jetzt gemeint, vor einem Jahr ungefähr hat das angefangen mit diesem Album und es entstehen ständig neue Songs, aber du bist ja parallel dazu auch immer wieder auf Tour. Also du bist ja sehr viel sogar unterwegs, weil du viele Konzerte spielst in verschiedensten Städten und so. Heißt das unterwegs passiert es auch, dass du dann anfängst zu schreiben?
Ja, also ich schreibe irgendwie immer. Also ich kann gar nicht schreiben, aber natürlich gibt es auch Phasen, wo ich unterwegs bin und nicht so kreativ bin, wie zum Beispiel jetzt gerade, weil, also ich sag immer, ich bin gerade nicht so kreativ, aber wenn man dann dezidiert nochmal nachfragen würde, dann würde jeder Mensch feststellen, naja, also ich meine, okay, du hast gerade Posttexte geschrieben, du hast Pressetexte geschrieben, du hast irgendwie am Album-Artwork mit deiner Grafikerin ganz viel gearbeitet, du hast Interviews gegeben und Podcasts gegeben und ich bin natürlich bin ich trotzdem kreativ, aber ja, jetzt ist es schon manchmal so, dass ich dann auf Tour wirklich auf Tour bin und dass ich zu Hause dann anfange, wenn ich dann hier so mal Ruhe habe oder wenn ich dann im Weihnachtsurlaub war das so, dann haben alle die Stifte weggelegt und haben gesagt, wir sind jetzt weg. Und ich dachte so, oh, endlich Urlaub. Und in dem Moment ging mir ein Buch im Kopf los und ich habe angefangen, an ein Buch zu schreiben. Also das geht dann irgendwie ganz schnell bei mir, wenn ich mal Pause habe. Und ja, also ich schreibe irgendwie immer. Und das Aufschreiben und das Songwriting an sich, das passiert dann natürlich meistens so mit ein bisschen, also seit ich irgendwie erwachsen bin, seit, weiß ich nicht, seit einem halben Jahr verabrede ich mich dann tatsächlich mit Leuten und sage so, und jetzt treffen wir uns zum Songs schreiben. Und aber ganz oft holt mich das auch einfach nachts und dann sitze ich plötzlich hier und schreibe oder ja, man darf auch manchmal einfach wach sein, so fürs Universum, weißt du, wenn du manchmal merkst, so, oh, ich kann heute nicht schlafen oder du, ich habe so einen traurigen Tag, so einen doofen Tag und ich weiß nicht, warum ist gerade alles doof. Was ist denn mit mir heute? Was ist denn passiert? Und meistens vergesse ich es und mir fällt dann wieder ein, wenn ich auf die Idee komme, ich könnte ja die Ukulele mal rausholen, dann fällt mir plötzlich ein, ach, das ist ja immer der Moment, bevor ich kreativ werde. Das vergesse ich jedes Mal wieder.
Ach, aus einer
Dann,
Trauer heraus?
ja, vielleicht, oder das einfach so eine bestimmte Stimmung ist. Also ich kann das gar nicht so richtig als traurig bezeichnen, aber so eine, so eine komische Krickelkrakel-Emotion oder ich weiß nicht. Und dann denke ich jedes Mal wieder, ach, guck mal, das war es wieder, was mich so komisch gemacht hat. Die Musen haben geklopft. Und manchmal ist es eine Traurigkeit, aber manchmal ist es auch so eine Leere oder ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht, manchmal entsteht es auch aus Langeweile, ne? Also manchmal ist einem auch langweilig oder man ist überfordert.
Die ist
oder
keine langweilig. Ahnung. Ich wollte nämlich jetzt gerade eher noch sagen, wie findest du denn Ruhe in all diesem Chaos, ne? In dem du musst jetzt was schreiben und dann musst du wieder ein Konzert geben und morgen bist du wieder in einer anderen Stadt und dann noch Akquise betreiben und keine Ahnung, was du sonst noch alles so machst. Also hast du irgendeinen Ausgleich zu dem Ganzen oder ist das einfach okay so? So ist es halt.
Ja, also ich muss gestehen, ich bin schon jemand, der eher zu viel macht. Also zu viel, je nachdem, was das natürlich ist. Ich brauche das irgendwie auch so ein bisschen. Ich bin einfach ein sehr aktiver Mensch. Mein Ausgleich ist dann manchmal, naja, dann gehe ich halt spazieren. Aber wenn ich spazieren gehe, schreibe ich ja auch. Also das passiert mir ja einfach.
Ne? Oder das ist ja fürchterlich, du kommst ja nie davon weg.
Genau, aber ich versuche schon auch, oder ich mache schon auch bewusst dann manchmal so, also manchmal merke ich wirklich auch, nee, also jetzt brauche ich was richtig, ich sage mal in Anführungsstrichen, Erdiges oder sowas, weißt du, wo man gar nicht nachdenken muss. Ja. Also manchmal merke ich wirklich, ich will meinen Kleiderschrank ausmisten und denke, oh, ich schaffe nicht mal zu entscheiden, welches Teil ich nicht mehr brauche. Okay, dann ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich mir ein Holz schnappe und das einfach schleife und lackiere oder irgendwie eine Treppe baue oder irgendwas. Und dann fange ich an zu werkeln. Oder ich streiche eine Wand oder ich treffe einfach Freunde. So was Körperliches,
ne? Mit den Händen arbeiten, ja.
Ja, oder ich gehe in die Sauna oder ich gehe tanzen oder sowas. Also so irgendwas, was total, ich weiß, okay, da muss ich jetzt nichts Kognitives da irgendwie gerade leisten. Genau, das ist so ein bisschen für mich ein Ausgleich.
Okay, gut. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist dein 7. Album schon. Steht man irgendwann so unter dem Druck, dass man sich ständig neu erfinden muss? Dass jetzt jedes Album wieder was ganz Neues mit sich bringt, damit es auf jeden Fall noch jemand kauft?
Also ich stehe nicht unter dem Druck, weil meistens ist es eher so bei mir, dass ich Bock habe auf was Neues, Bock auf was anderes. Und das passt ja ganz schlecht in diese kapitalistischen Strukturen rein. Weißt du, wer immer eins... Du musst ein Genre haben, wo du irgendwie bleibst. Und ich habe das dann auch gemerkt beim letzten Album, ne, als ich da so Bock hatte auf so auf die Fresse Rock, dass es plötzlich ganz schwierig war und auch die Reichweiten krass gekappt waren. Und ich irgendwie gemerkt habe, sobald ich wieder einen Liedermacher-Song rausbringe, plötzlich springt alles an. Und da merkst du halt auch die Algorithmen, die uns natürlich, die wir haben auf den Plattformen, die sind ja trainiert auf was Bestimmtes über viele, viele Jahre. Und die wenn du das auf einmal anders machst, dann musst du wieder ein bisschen von vorne anfangen auch, auf eine Art. Und das ist ein bisschen schade, aber ich habe irgendwann später festgestellt, es ist ja immer Sarah Lesch, bin ja immer ich, so egal, was ich jetzt mache. Und ich habe eher so das Gefühl, manchmal darf ich überhaupt ausbrechen und was anderes versuchen. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie das Rad neu erfinden muss. Also eher so, was brauchen ich gerade und was brauchen auch, oder was wollen die Leute hören, ist natürlich eine Frage, gar kein, also alles andere wäre gelogen, so, weil wenn ich diese Zweifel nicht hätte, so, dann wäre ich ja kein Mensch, also das ist ja ganz, ganz klar, dass ich da zweifle. Ich glaube,
dann wärst du auch keine Künstlerin, weil Kunst hat ja immer mit der Welt zu tun, in der man lebt und mit der Gesellschaft und mit dem, was gerade aktuell passiert, das färbt sich ja immer, ne, das ist ja immer ein Spiegel dessen.
Ja, voll. Und natürlich im Grunde möchte man ja auch eigentlich eine Resonanz. Also erstens möchtest du ja weiter Musik machen. Das heißt, du bist ja auch darauf angewiesen, dass Leute das hören wollen. Und sag ich mal, wenn man jetzt in einem anderen System leben würde, wo man zum Beispiel jetzt mal Geld nicht denkt, dann könnte man wahrscheinlich viel leichter einfach sagen, was brauche ich denn gerade? Und damit ist das automatisch das, was bei den anderen wahrscheinlich resoniert, weil man ja in der Gemeinschaft letztendlich auch im besten Fall spürt, was so in der Luft liegt und uns ganz oft eigentlich die gleichen Themen beschäftigen. Und das ist nämlich immer eigentlich die Frage, die man sich stellen sollte. Aber unter diesem ganzen kapitalistischen Druck, dem man ausgesetzt ist, kann man natürlich ganz schwer zu diesem Kern kommen. Na, und da braucht es auch bei mir immer wieder die Community, meine ganz engen Leute, wo ich weiß, die sind ganz ehrlich und offen zu mir und die mich dann bestärken und sagen, mach doch das, worauf du Lust hast. Ich vertraue dir. Lass uns das machen. Und wenn man mit Leuten arbeitet, weißt du, die einfach mutig sind und die sagen, ja geil, let's go, okay, let's do it. Weil ich meine, ich habe auch nicht immer nur geile Ideen, ich habe auch manchmal ziemlich dumme Ideen. Und trotzdem bin ich ja auch schon, habe ein paar Jahre auf dem Buckel und weiß auch, okay, ich weiß schon auch ganz gut, was funktioniert. Aber was funktioniert, ist immer das, was ich fühle, weil das würde ich auch jedem anderen, der Kunst macht, mitgeben. So. Wenn du das voll fühlst, gibt es etwas Schöneres, als jemandem dabei zuzusehen, wie er etwas tut, was er total genießt und was er liebt?
Ja, ja.
Gibt es nicht.
Ja.
Und es ist ein Unterschied, ob ich jemandem etwas zeige oder ob ich jemanden dabei zusehen lasse, wie ich etwas bin oder tue. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn man in diesen Modus kommt, ich tue etwas, was mich total beseelt und was ich voll fühle, dann ist das einfach so. Und wenn ich eines Tages zu Leuten sage, ey, die sich nicht geimpft haben, ey, es tut mir leid, dass ich euch damals Deppen genannt habe, aber ich fand, ihr wart voll die Deppen. Ich habe das später anders gesehen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ja, manche von euch hatten ein ganz anderes Leben als ich und ich habe da keine Empathie gehabt an der Stelle. Jeder war bei sich, was weiß ich. Das kann man hinterher alles sagen, aber wichtig ist ja, dass du jemanden kriegst, der echt ist, oder? Dass du irgendwie weißt, okay, das war einfach jetzt real und genauso finde ich das auch im Umgang mit anderen, mit Erwachsenen und auch vor allem mit Kindern. Bloß nicht perfekt sein, aber immer echt, weil du kannst immer hinterher sagen, boah, ich war gerade richtig doof zu dir. Scheiße, das war ganz schön falsch, was ich da eigentlich gesagt habe. Irgendwie wusste ich nicht. Tut mir leid. So, das ist viel mehr wert, glaube ich.
Ich denke da gerade so drüber nach, ja. Weil auf der anderen Seite denke ich halt, echt sein, ja, aber ich muss ja trotzdem auf die Grenzen anderer Acht geben. Und wenn ich jemanden einen Depp nenne, dann übertrete ich ja eine Grenze erstmal, ne? Weil ich ja dann jemanden wirklich beleidige in dem Moment. Das stimmt. Es ist natürlich wunderbar, wenn man sich danach dafür entschuldigen kann, wenn man die Kraft und den Mut dafür hat, sich danach dafür zu entschuldigen, ist das super. Ja. Aber eigentlich wäre es schön, wenn es dazu jetzt nicht kommt, dass man erst Leute ankacken muss, ne? Ich nehme jetzt gerade mal die natürlich. Impfgegner ein bisschen raus, weil da denke ich, ach, das ist okay. Ja, da kann man das ruhig mal sagen, aber aber dieses immer echt und immer auf die 12.
Nee, also ich meine, klar, ne? Also natürlich wäre das irgendwie schön, wenn man irgendwie, aber achtsam echt sein, I don't think so. Also ganz ehrlich, ich meine, ich habe jetzt irgendwie Deppen habe ich ja gar nicht wirklich zu denen gesagt. Das war jetzt einfach nur so ein Beispiel. Ja, das war jetzt ein
Beispiel, ne? Ich habe das Beispiel aufgegriffen, genau. Ja.
Aber ich habe zum Beispiel auch einen Song, der ist jetzt nicht auf dem Album, der kommt dann auf eine andere oder ist auf einer anderen Schallplatte gelandet, auf einer Compilation und der heißt Aus der Tür. Und der ist, da geht es auch darum, dieses, ja, also wir sind alle immer total erleuchtet und achtsam und wir wissen, wie das eigentlich geht, aber to be honest, im echten Leben, wie oft habe ich schon was gesagt und dann ist die Person aus der Tür und ich dachte, wenn ich die jetzt nie wiedersehe, dann habe ich als letztes Arschloch gesagt. Scheiße. Und das passiert aber, weißt du, das passiert. Und natürlich möchte ich auf keinen Fall Leute dazu aufrufen, vor allem nicht bei Leuten, die schwächer sind als sie, irgendwelche Grenzen zu überschreiten,
genau,
oder die
ja.
zu beleidigen. Ne? Das ist gar nicht die Frage, aber es passiert eben. Wir sind alle Menschen. Und spätestens, wenn wir mit Kindern umgehen oder mit Leuten, die ja vielleicht auch einfach anders funktionieren in ihrem Kopf oder die irgendwie andere, also die in einer ganz anderen Lebenswelt leben oder die eine andere Kultur haben und deswegen in einer anderen, weiß ich auch nicht, in einer anderen Höflichkeitsrange oder wo andere Dinge irgendwie unhöflich sind, spätestens dann brechen doch auch so Grenzen manchmal total die Dämme auf und man kann plötzlich auch herzhaft zusammen lachen und sagen, das war richtig dumm, was du gerade zu mir gesagt hast. Oder so, ne? Oder das war irgendwie, war jetzt irgendwie so blöd, dass ich dir gar nicht böse sein kann. Und im besten Fall lernen wir auch wieder, uns da nicht so ernst zu nehmen auch und ein bisschen auch wieder locker zu machen und zu wissen, wir sind alle nicht perfekt und es passieren Fehler. Und ja, manchmal sagen Leute ganz verletzende Sachen, aber im Grunde denken sie nicht unbedingt anders als man selber oder sie machen vielleicht Arbeit an der Basis. Also es gibt ganz viele Leute, die haben nicht diese perfekte Sprache von Leuten, die sehr aware sind, weil sie Zugang haben zu bestimmten Bildungsthemen oder weil sie irgendwie, ne? Die haben diese Sprache nicht und die haben diese Worte nicht, aber die haben eine unfassbar berührende Unsicherheit dann mit den Themen und die machen vielleicht ganz wichtige Arbeit jeden Tag, wo sie ganz, ganz wichtig arbeiten. Die wissen das gar nicht von sich. Und die fangen dann natürlich an und gehen in eine Defensive, wenn sie dann das Gefühl haben, sie werden so dumm gemacht. Da finde ich das schon, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass ich glaube, dass bin der Meinung, jeder Mensch darf sagen, wie er heißen möchte, welches Pronomen, welches Geschlecht.
Ja.
Und wie die Person angefasst, nicht angefasst, begrüßt oder wie auch immer angesprochen werden möchte. Das soll jeder Mensch im besten Fall immer selber entscheiden dürfen und das sollte immer respektiert werden. Aber ich finde es auch sehr schade, wenn es zu schnell wenn du zu schnell so in der Ecke gestellt wirst, finde ich auch sehr schade. Und ich glaube, man kann da Wege rausfinden aus diesen Ecken. Also man darf auch, es gibt ja viele Leute, die das dann so benutzen, auch als, ja, immer wird man gleich in der Ecke gestellt. Ne? Und nee, pass auf, Joachim, du darfst nicht alles sagen, aber du darfst eigentlich alles sagen, wenn du mal überlegst, wo du eigentlich lebst und wie es gut uns hier geht. Wir dürfen hier nämlich wirklich alles sagen.
Du darfst alles sagen, aber du musst damit rechnen, dass jemand dir eine Antwort darauf gibt.
Genau, genau.
Ja.
Und vor allem dieses, ey, ich habe mich geirrt oder okay, vielleicht war das jetzt irgendwie blöd und ich habe es gerade auch gehabt in einem anderen Interview über das Thema Altersshaming, also so dieses, dass Menschen, die älter sind, zum Beispiel auch oft geschämt werden. Ne? Und das ist halt auch so ein Thema, ein älterer Mensch, finde ich, hat bei mir viel mehr Range, ein Wort zu sagen zu mir, was nicht. Also wenn ein älterer Herr, wirklich älterer, zu mir sagt, die Dame, dann
ja,
ist es,
natürlich,
ist es
dann
ein anderer.
Fünf Augen zu, weil man weiß, der Mensch vor mir ist 80 Jahre alt und völlig anders sozialisiert worden als ich. Ja.
Ja, genau, dann darf man das ruhig auch manchmal ein bisschen softer nehmen. Mhm. Und ich finde auch mit so einer, und das war meine Oma, war so eine Oma von mir, die hat immer mit so einer Leichtigkeit einfach das gesagt, was ist. Also die hat einfach gesagt, ja, nö, also so möchte ich nicht genannt werden. Ich möchte so. Und ja, mir gefällt meine Mütze aber. Ist mir total egal, dass die dir nicht gefällt. So. Und dann hat die das einfach so gesagt. Und das war sie, bis sie tot war, war sie so. Also das, und ich finde einfach so, so wäre ich auch gerne und würde das mir gerne mehr als, wie sagt man, so innere Haltung. So eine ganz revolutionäre Art, mit Liebe und ganz großer Klarheit zu sagen, was ist. Wo deine Grenze ist. Und dann, ne, so, man kann ja auch sagen, ich liebe dich, aber ich werde mich von dir trennen, weil das tut mir nicht gut, dass wir zusammen sind. Oder ich liebe dich, aber ich kann nicht mit dir befreundet sein. Das sind auch alles Sachen, die ich erst irgendwann sehr spät gelernt habe, ne? Dass das eine das andere nicht ausschließt.
Und man lernt nie aus, ne? Da wird bestimmt noch viel kommen. Du bist ähnlich alt wie ich bin nur ein paar Jahre jünger als du und ich merke auch, ne? Also je älter ich werde, desto mehr kommen in Dinge Ruhe rein, wo vorher keine war und ein Verständnis und so. Und dann gibt's wieder Bereiche, wo ich denke, oh, ich bin gespannt, wie ich da in 10 Jahren drüber denke und ob ich da dann vielleicht auch eine Ruhe habe, die ich jetzt noch nicht kenne, so.
Mhm.
Weil man hört ja nie auf zu lernen. Hat mein Opa immer gesagt, mein Opa wurde 92 und bis kurz vor seinem Tod hat er gesagt, er hört nie auf zu lernen. Und das fand ich
so schön, super,
weil es so viele ältere Menschen gibt. Und mit älter meinte ich hier schon ab 60, denen ich schon begegnet bin, die sagen, ach, da bin ich zu alt für. Und dann machen sie die Tür zu und das war's. Und das ist so schade, ne? Da geht so viel gar nicht mehr ran. Man kann über viele Themen mit denen gar nicht mehr sprechen, weil sie der Meinung sind, das hat mit ihnen schon gar nichts mehr zu tun. So, Tür zu, fertig, Mauer hoch. Und das hat mein Opa nicht gemacht, das fand ich immer gut.
Das
Wenn du
ist
schon
ja
von
toll.
Der Oma erzählst, erzähle ich vom
ja,
Opa.
Ja, voll schön. Ja, das ist schön. Ich finde auch immer, dass ich noch lerne. Ich glaube auch, dass ich bis ans Lebensende lerne. Und mein Opa war auch, der war auch manchmal so doof und hat immer gesagt, ach, ich mache ja eh gleich die Hufe hoch. Und das hat er dann irgendwie 15 Jahre lang gesagt. Ja, toll. Ich habe immer gesagt, das sagst du seit 15 Jahren und jetzt sitzt du immer noch hier und hast noch keine neue Liebe gefunden oder was weiß ich, ne? Was noch nicht kenne. Und es war aber trotzdem so, dass der auch offen war für so emotionale Themen. Und ich will nur noch mal kurz sagen, ich finde das auch schade, aber ich finde auch, dass auch jüngere Menschen, also generell die Generationen gegenseitig, oft sehr faul miteinander sind. Also wie oft beschäftigen sich jüngere Menschen damit, zu warten, dass jemand, der älter ist, auch mitkommen kann in der Gruppe oder vielleicht kommen, dann holen wir die Oma noch mit ab oder wie könnte ich ein Konzert so gestalten, dass auch ältere Menschen sich wohl hier fühlen oder Wer pflegt denn eigentlich diese ganzen Leute und wer liest denn denen was vor oder gehe ich mal irgendwie, beschäftige ich mich halt wirklich auch mit denen? Weißt du, was ich meine? Und
Ja,
das ist
ja.
so, da gibt es ja auf beiden Seiten so eine Faulheit. Und ich glaube, wenn ältere Menschen erfahren, dass ich ihnen zugewandt wird und dass sich interessiert wird auch für ihre Erfahrungen, dann werden die vielleicht ganz anders offen für Neues zu lernen oder auch so Erfahrungen zu machen, ne? Irgendwie, ja.
Ja, auch neugierig füreinander zu bleiben, ne? Also neugierig zu bleiben. Das finde ich auch ganz wichtig, ja. Ich unterhalte mich total gerne mit dir, würde jetzt trotzdem so langsam mal gegen Schluss kommen, weil ich
Ja.
muss den ganzen Bums ja auch noch schneiden.
Na
Aber es ist
klar.
ganz arg schön mit dir, deswegen vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Du hast eine Webseite, die werde ich verlinken in den Shownotes dieser Folge. Da findet man auch alle weiterführenden Links. Also da geht es zu deinen Konzertterminen, zu deinem neuen Album, YouTube, Social Media, da kann man dann alles finden. Patreon hast du ja auch schon erwähnt, dein Newsletter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dir zu folgen oder sich anzuschauen, was du so alles zu bieten hast. Es gibt auch ein Liederbuch von dir, das wollte ich gern auch noch erwähnen, weil ich das so ein schönes Projekt finde, weil es bei dir ja eben immer um Texte auch geht, um dein Schreiben. Und es gibt auch ein Buch, was man von dir haben kann mit deinen Texten drin. Also schaut bitte mal in die Shownotes, da ist die Webseite von Sarah Lesch zu finden und dann könnt ihr euch da mal durchklicken. Und dann habe ich ja immer eine letzte Frage, soll ich die mal noch stellen?
Gerne. Ich bin gespannt.
Die stelle ich immer am Ende und die darfst du beantworten, wie du magst. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir ganz viel Musik, ganz viel Musik, die ganz viele Menschen hören und ganz viele Menschen machen und dass die einfach da ist und dass die zugänglich ist für alle und dass wir Kunst, Musik, Begegnungsorte haben, die für alle Menschen offen und da sind und wir uns keine Sorgen machen müssen darüber, dass wir frei und sicher darin sind und dass wir genug zu essen haben und alles, dass es einfach nicht mehr so eine große Rolle spielen muss. Und ich wünsche mir einfach Musik zu machen und ein schönes, wundervolles Leben mit ganz vielen tollen Menschen zu haben. Ja, in Gemeinschaft und die Leute, die sich mit mir verbinden und ich mich mit denen gerne verbinde durch die Musik, dass ich die erreiche, dass die bei mir bleiben und dass wir uns nicht verlieren. Das wünsche ich mir.
Sehr schön, das wünsche ich dir auch. Du, echt vielen Dank für deine Zeit, hat mich total gefreut und ich wünsche dir einfach rundum alles Gute.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Und vielen Dank euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Habt ihr Fragen, Gedanken, Feedback, das ihr uns geben möchtet? Schreibt gerne einen Kommentar auf den Blog, bei Mastodon oder Instagram oder per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Ich freue mich außerdem immer über Anfragen von KünstlerInnen, die sich und ihr Projekt hier vorstellen möchten. Passt auf euch auf, seid gut zu euch und anderen und bis bald. Tschüss!